Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Freunde, es ist schon länger her, dass ich mich hier habe einmal sehen lassen. Aber doch tue ich das in großer Treue, vielleicht jedes Jahr einmal oder auch alle 2 Jahre einmal. Ich habe nicht recherchiert. Aber Frau Schmidt sprach mich gerade an und sagte, stellen Sie sich doch noch mal vor, es sind so viele neue Gesichter da. Und das kann ich nur unterstreichen. Also wenn ich in diese Fraktion hineinblicke, schauen mich viele fröhliche junge Augen an. Bei dieser Fraktion ist es ein bisschen anders. Da bin ich, Entschuldigung, die Jungen sind natürlich auch hier dabei. Aber da kennen mich viele Leute noch von längst vergangener Zeit. Zur Erklärung für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Hartmut Krüger. Ich war 19 Jahre Inspektor des Hensoldshöher Gemeinschaftsverbandes. 19 lange Jahre. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es langsam Zeit, in Ruhestand zu gehen. Und den erlebe ich jetzt auch bestens seit beinahe 15 Jahren. Aber wie das mit dem Ruhestand von Pastoren und Predigern ist, wer sich einmal dem Wort der Liebe Gottes verschworen hat, der kann den Mund nicht halten. Und darum bin ich auch heute noch in Bayern immer wieder einmal unterwegs. Und ich hoffe, dass das den Geschwistern gut tut und nicht nur mir. Heute habe ich ein besonders schönes Wort mitgebracht. Und ich denke, wir sollten miteinander einmal einen Augenblick darüber nachdenken. Nämlich, das steht im Hesekiel Kapitel 36, Vers 11. Da sagt Gott der Herr, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Viele bewegen unter uns den Gedanken und die Frage, wer ist eigentlich Gott? Wie habe ich ihn mir vorzustellen? Wie habe ich sein Wesen, seinen Charakter aufzunehmen? Wenn Gott sich vorstellt, welche Empfindungen habe ich da? Ist es zum Weglaufen oder ist es in seine Arme zu laufen? Das kommt sehr darauf an, wie Gott sich in der Bibel vorstellt. Im Alten Testament spricht er durch seine Propheten. Im Neuen Testament ganz wesentlich durch seinen Sohn Jesus. Und wer ihn einmal studiert hat, der weiß, wie Gott ist, nämlich voller Liebe. Er kommt uns immer entgegen und holt uns dort ab, wo wir still weinen und bluten. Das ist unser Gott. Und darum möchte ich, dass alle Zweifel hinsichtlich seines Wesens, seiner Liebe für ein für alle Mal davon sind. Ich verstehe das. Wenn man in die Weltgeschichte hineinschaut und gerade auch in unsere aktuelle, dass da manche Fragen aufkommen und manchmal wird das auch mitgeteilt. Ich soll an einen Gott der Liebe glauben? Schaut doch die Kriege in dieser Welt an. Schaut das viele Leid an. Schaut die Hungernden an in der dritten Welt. Schaut die Menschen an, die nicht mehr ein- noch auswissen. Jawohl, das gibt es alles. Aber wir müssen bedenken, es gibt viele Autoren, die Geschichte und persönliche Geschichte prägen. In der persönlichen Geschichte sind wir es weithin selbst. Das heißt, wir wissen um die Wahrheit, wir wissen um den guten Weg und dann wählen wir doch den schlechten. Und wundern uns dann am Ende, wenn manche Krisensituation uns zermürbt. Oder da gibt es die lieben Mitmenschen, die eben nicht nur lieb sind, sondern uns manche Bürden aufpacken. Und dann stöhnen wir irgendwann und wissen nicht mehr weiter. Und dann sagen wir, wo ist denn der liebende Gott? Meine Freunde, das sind Hinweise, ganz sicherlich. Und ich denke, dass es so ist, dass wir immer und immer wieder in schwierige Situationen geraten. Und leider, 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 Gott muss dafür herhalten. Er hat das zumindest zugelassen, so sagen wir. Wenn wir uns zu Gott nahen, unser Leben mit Gott teilen, wenn sein Wort Orientierung gibt, wenn wir miteinander hier in der Gemeinde Gott loben und unser Leben von ihm prägen lassen, sein Wort uns gewissermaßen Richtschnur auf dem Weg durchs Leben ist, ich denke, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Nämlich vielleicht so, wie es die alttestamentlichen Sänger empfunden haben und wie sie es gern weitergeben. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 25, Vers 8, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg. Das ist ja unsere Situation, wir tappen umher wie die blinden jungen Katzen. Wir haben keinen Kompass in unserem Leben. Und darum sind wir als Menschen so gefährdet, viele tausende verheißungsvolle Leben unter die Füße zu nehmen. Und doch sind es die Falschen. Und dann sehen wir am Ende, wie alles kaputt geht. Wie der eine alkoholkrank wird, der andere zur Spritze greift und wieder einer in dem Trubel dieser Welt untergeht und ahnt gar nicht, wie seine Seele zermürbt wird, wie sie immer mehr Kratzer bekommt, wie sie nicht mehr aufatmen kann, sondern die Belastungen des Alltags und der Irrwege so massiv seine Persönlichkeit kaputt machen. Und dann kommt einer her und sagt, ich glaube nicht an Gott der Liebe. Meine Freunde, wir müssen hier sehr hellwachsam sein. Leider sind wir nicht in das Paradies hineingeboren, wo Gott allein das Sagen hatte, sondern in einer Welt der Verführung, die kaputt macht. Der Dämonen sagt sogar die Bibel. Und aus diesem Hintergrund haben wir vieles Elend und Leid zu verstehen. Aber es gibt eine Alternative. Und davon wollen wir heute hören und darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Wenn zum Beispiel der Psalmist an einer anderen Stelle sagt, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Liebe Brüder und Schwestern, das sind ja nicht nur schöne Thesen, sondern das lebt ja Gott täglich bei denen er einen Fuß in die Tür bekommen hat. Und das ist das Schöne. Wir reden heute von diesem Vers hier nicht nur in einer schönen Theorie und verdunkeln dabei die Gegenwart und unsere Erfahrungen, sondern das ist Evangelium, dass Gott sein Wort, das er gesprochen hat, auch hält. Und wenn Sie im Neuen Testament Evangelium pur erleben möchten, dann müssen Sie auf den Interpreten Gottes Acht haben. Auf Jesus Christus, seinen Sohn, den Messias selbst. Nie ist er an einem Menschen vorbeigegangen, der tiefe Fragen an das Leben gestellt hat. So zum Beispiel bei dem Nikodemus. Das war ein hoher Pharisäer, der seine Karriere beinahe schon am Ende hatte und doch irgendwie im Ungewissen tappte. Eines Nachts kommt er da zu Jesus und fragt ihn, wie kann ich denn Gott gefallen? Wie komme ich in den Himmel? Vielleicht ist das auch noch unsere Frage heute. Und dann sagt Jesus das, dass er im Grunde genommen in seiner Religiosität das Ziel sicher nicht erreichen wird. Religiosität mag gut sein, aber es ist nicht zielführend, weil der Mensch sich damit gewissermaßen in einen Stress begibt, um die Himmelsleiter hinaufzuklettern, um irgendwann aufgrund eines guten Lebens, das Gott abnicken könnte, bei ihm anzukommen. Da sagt Jesus dem Nikodemus etwas ganz anderes. Nämlich, die Liebe Gottes sucht dich. Und weil ich in diese Welt gekommen bin, um Sünder selig zu machen, darum, lieber Nikodemus, gehe ich jetzt auch bald ans Kreuz. Das sollst du wissen. Und nicht nur so allgemein, sondern für dich, der du in deinen religiösen Sünden verstrickt bist. Meine Freunde, das ist eine Perspektive, die wir als Menschen erst einmal tief erkennen müssen. Wir sind erlösungsbedürftig, auch in unserem besten Leben. Wir brauchen einen, der sagt, ich stehe zu dir. Ich bring dich durch. Ich bring dich ans Ziel. Ich werde sogar, wenn du mitmachst, in dir Wohnung nehmen, damit dein Leben sinnvoll und stark wird. Das ist die Art meiner Liebe. Ich verblute mich für dich am Kreuz, damit du für deine Sünden nicht in die Hölle musst. Ach, was ist das eine Botschaft, die wir hier schon seit Jahrzehnten verkündigen? Was ist das für eine herrliche Perspektive für Menschen, die endlich am Ende sind mit ihrem religiösen Latein? Was ist das schön zu wissen? Jesus hat alles für mich getan. Ich brauche dem nur noch zu vertrauen, nur noch mein Herz zu öffnen, nur noch zu sagen, Herr, ich bin da und ich möchte, dass mein Leben in deiner Hand wieder zurechtkommt. Das ist der liebende Gott, der sich aufmacht, damit der Letzte, auch der Allerletzte, gerettet wird. Ihr merkt schon, ich bin nicht in Mittelfranken zu Hause. Meine Sprache verrät mich, sondern ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und da sagen die Kumpel, wenn sie tief in die Flöze fahren, wir fahren ein, um da unten unsere gefährliche Arbeit zu tun. Darf ich dieses Bild einmal gebrauchen? Gott fährt ein in die Tiefen und Nächte dieser Welt, um den Letzten auch da ganz unten herauszueisen. So ist unser Gott. Und darum nennt die Bibel ihn Retter, Erlöser. Er, der Sohn Gottes, ist der, der Lebensperspektive gibt, die noch nicht einmal im Tod kaputt geht. Ach, Nikodemus, du hast es wohl begriffen, denn später gehört er zu den stillen Leuten, die zu Jesus stehen. Das ist es. Wir sind heiß geliebt. Nun wird das ja heute immer und immer wieder in verschiedenen Variationen gebracht. Aber für mich, meine Freunde, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn ganz entscheidend, um Liebe begreifen zu können. Da wollte er so gar nichts mehr von seinem Vater wissen. Er brauchte nur noch sein Geld. Er wollte ihn nur noch ausnehmen wie die Weihnachtsgans. Das wollte er. Aber dann wollte er nichts mehr von elterlicher Autorität wissen. Stahl sich davon, verprasste mit Huren sein Geld und war dann eines Tages am Schweinetrog. Und dort ging es nicht mehr weiter. Denn er durfte sich noch nicht einmal von den Triebern der Schweine nähren. Und da ganz unten in seiner Karrieregeschichte, als die Taschen leer waren, aber leider auch sein Magen, kam er auf eine wahnsinnige Idee. Da sagte er, ich will mich wieder aufmachen. Hier in dieser Fremde werde ich ja nur ausgenommen. Da geht ja mein Leben an jeder Kante kaputt. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, wie ich leben soll. Und dann kam ihm der Gedanke, der hoffentlich auch heute in jedem greift. Ich will mich umdrehen und zu meinem Vater nach Hause gehen. Das ist ein mutiger Entschluss. Wenn man die Eltern erstmal ausgenommen hat und sich davon gemacht hat, nichts mehr mit ihm zu tun haben will und dann fix und fertig ist und dann den Mut zu haben, ich drehe mich auf dem Absatz um. Ich will zu meinem Gott. Ich will zu meinem Vater. Da war das Leben anders. Da gab es wirklich Liebe. Und indem er sich so erinnert, macht er sich davon, orientiert sich Richtung Heimat. Und der Vater hört gut zu, stand jeden Tag an seiner Hoftür und schaute den Horizont ab, obwohl irgendwann sein Sohn nach Hause kommt. Und da sieht er ihn plötzlich von Ferne. Ein gebeugter, zerschundene Gestalt kommt auf ihn zu. Und er dachte, das könnte er sein. Und was macht er? Meine Freunde, er lässt nicht die Hunde los. Und er pflanzt auch kein Schild an seine Tür, worauf steht, Betreten verboten. Sondern er rennt ihm entgegen. Und je mehr er ihm entgegenrennt, erkennt er ihn, breitet die Arme aus und sagt, mein Sohn, der tot war. Und jetzt ist er lebendig. Er darf heimkommen. Meine Freunde, es bedarf Mut, in dieser Welt Christ zu sein, nach Hause zu kommen, umzukehren, einfach das alte Leben zu lassen und eine neue Perspektive des Lebens in der Kraft unseres Gottes zu leben. Das ist etwas Schönes. Das ist das Highlight jedes Lebens überhaupt. Es gibt nichts Größeres, als wieder nach Hause zu kommen, zu dem, der uns so wunderbar als Männer und Frauen geschaffen hat. Es gibt nichts Größeres, als mit dem gemeinsam Leben zu gestalten und zu genießen, der gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Meine Freunde, viele von uns stehen gewissermaßen am Rande ihres Lebens in Richtung Tod. Es könnte ja sein, dass manches Mal richtige Ängste in einem aufbrechen. Wird das alles was werden, was ich da gehört und gelernt habe? Und kann ich damit rechnen, dass ich das auch so erfahre? Oder falle ich doch in ein dunkles Loch? Meine Freunde, wenn man mit Jesus geht, und ich sage das sehr betont, mit vollem Mund und tiefer Überzeugung, denn mir geht es genauso, dass ich das Ende schon irgendwie greifbar vor Augen habe. Da wächst Freude, wenn man sich auch im letzten Atemzug in den Händen des Gottes weiß, der gesagt hat, ich beschütze und bewahre dich. Und wo immer du an mich glaubst, wird der Tod keine Macht mehr über dich haben. Keine Macht. Geh zur Freude des Herrn ein, wird einer einmal in einem Gleichnis gesagt. Das erwarte ich. Geh zur Freude des Herrn ein. Meine Freunde, ich weiß, dass man auch auf der Höhe des Lebens in jungen Jahren sehr, sehr schnell vom sogenannten Schicksal ergriffen werden kann und plötzlich auch dann vor einer solchen Situation steht. Aber ich rufe besonders meine älteren Brüder und Schwestern auf, die 70, 80, 90 Jahre und darüber sind. Seid getrosten Mutes. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Am Kreuz wurde der Tod besiegt. Ein für alle Mal. Die Bilanz des Kreuzes ist Leben für uns. Und ich sage es Ihnen heute verbrieft, dieses Leben ist nicht kaputt zu machen. Es trägt uns heute und es trägt uns über den Tod hinaus. Und das bis in alle Ewigkeit. Wer zum Vaterhaus gekommen ist, wird seinen Gott ganz anders erleben. Nämlich da heißt es, es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Meine Freunde, was haben wir es gut in dieser Welt, als Christen einen gebahnten Weg zu gehen, der mit einer klaren Orientierung verläuft, von dem wir wissen, wahrhaftig, es ist der Weg des Lebens. Wenn ich das so sage, kommt mir ein anderer Gedanke, nämlich der, der immer und immer wieder neu in der Bibel formuliert wird. Wenn uns Gottes Geist, der Geist des Lebens geschenkt ist, dann heißt es da plötzlich, er wird euch in alle Wahrheit führen. Meine Freunde, ich habe vorhin schon gesagt, wir tappen häufig im Dunkeln und wissen nicht, wo der Weg des Lebens ist. Manchmal belügen wir uns sogar selbst und meinen, alles ist doch irgendwie in evangelischer Freiheit bei Christus und dem Glauben zu integrieren. Und das Wort Gottes sagt nein. Es gibt Licht und Finsternis. Es gibt Dämonie und heiliges Leben. Das ist es. Und ihr habt jeden Tag in neuen Entscheidungen zu stehen und das Leben zu wählen, an der Seite Jesu. Und ihr werdet erfahren, wer Jesus sucht und mit ihm zu leben beabsichtigt und das will, der wird ihn finden. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wenn ich darüber nachdenke, erblühe ich so richtig. weil mir Gott eine Chance gibt, aus den Finsternissen meines Lebens auszusteigen, aus den Irrtümern meines Lebens wegzugehen, dort, wo das Leben ist, nämlich bei Jesus. Naht euch zu Gott. Was hat er uns da in die Hände gelegt? Gewissermaßen die Qualität unseres Christseins hängt auch von unserem Entschluss ab. Nicht nur von der anderen Seite. Wir sind eben nicht nur passiv, sondern Gott ermutigt uns, ihm nachzufolgen. Auch das ist Aktivität. Er ermutigt uns, ihm nahe zu kommen und ihn zu suchen. Auch das ist Aktivität. Aber Aktivität des Segens. Meine Freunde, was ist das schön, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Und dabei, so sagt uns das Evangelium, zehren wir beharrlich aus seiner Güte, die sich darstellt in dieser Welt und erst recht in der Ewigkeit. Paulus spricht im Epheserbrief davon, wenn er sagt, ihr seid gesegnet mit allen Gütern des Himmels. Für mich ist die Zeit, die grammatikalische Zeit in diesem Vers besonders wichtig. Denn da wird gesagt, ihr habt alles. Der Kolosserbrief formuliert vom gleichen Schriftsteller unter dem gleichen Heiligen Geist, nämlich in Christus haben wir die Fülle. Mir begegnen so viele arme Christen, die immer von ihren Defiziten sprechen. Ach, wenn ich das doch hätte und wenn ich das doch hätte und wenn ich das doch hätte. Ganz sicher ist es so, dass in erster Linie unser Gott unsere geistlichen Bedürfnisse stillt und die geistlichen Erfahrungen in uns lebendig macht, nämlich insofern, als dass er sagt, du musst in der Gewissheit der Vergebung leben, die ich für dich vollbracht habe. Das muss in dir ein stabiles Fundament werden. Mir ist vergeben. Du bist mit dem Vater versöhnt durch das Blut Jesu Christi. Wenn ich in meinen Keller runter in mein Arbeitszimmer gehe, trifft mich immer ein besonderes Wort. Denn ich habe es an die Treppenstufen, die nach oben führen, hinten angeklebt. Und da heißt es, Victory in the blood of Jesus. Sieg im Blut meines Herrn Jesus Christus. Das ist meine Lebens- und Tagesperspektive. Wir haben Sieg. Und das ist das Wunderbare. Und da, wo wir die Dinge des Glaubens und des Segens nicht packen können, werden wir auch unter christlichem Vorzeichen verarmen. Gott schenkt mir Vergebung der Sünde. Gott schenkt mir den Titel seines Kindes, was das Größte in dieser Welt ist. Gott schenkt mir Versöhnung mit dem Vater und die Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Gott sagt mir, in Jesus, Hartmut, bist du völlig okay. Darfst du aufatmen. Du brauchst Jesus. Wir alle brauchen ihn. Wie wollen wir vor Gott bestehen? Mit der angesammelten Schuld und Sünde der 20, 30, 40, 50, 80 Jahre. Ich möchte Gott ohne Jesus, der meine Vergebung gebracht hat, nicht begegnen. Ich möchte ihm so nicht begegnen. Aber das ist das Wunder. Und das ist das Großartige des christlichen Glaubens überhaupt. Und da kann keine Religion mithalten. Mir wird heute schon Friede und Gewissheit geschenkt, dass Gott mich einmal so sieht, als wäre ich sein einziges Kind, das nie gesündigt hat. Ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht. Aber ich nehme es als großes Geschenk meines Herrn an. In Christus ist uns alles gegeben. Alles. Meine Freunde, das ist wunderbar, wenn wir das so wissen und wenn wir das persönlich so unterstreichen können. Aber lasst mich auch noch einen letzten Gedanken daran binden. Wo immer wir unter dem Segen stehen, geht es uns wie Abraham. das war ein Mann des Segens, weil er ein Mann des Glaubens war. Und da wird gesagt, du sollst ein Segen sein. Meine Freunde, das ist wohl das Schönste in der christlichen Nachfolge, dass dort, wo man es nicht nur als passiver Sünder erfahren hat, du bist gerettet, sondern wo Gott dann seine Hand auf mich legt und sagt, du sollst ein Segen sein. Du sollst nicht ein Opferstock sein, in dem man immer nur reinkippt, sondern da soll auch mal was rauskommen, damit andere gesegnet werden. Und das ist so wunderbar. Du bist ein Segen. Segen, wo du aus den Kräften des Himmels heute schon lebst. Dann wird es in dir zu einem Feuer werden. Und du wirst es nicht zurückhalten können, wenn du mit anderen Menschen sprichst. Segen heißt, dass Gott sich in mir manifestiert und seine Geschichte durch mich, seinem Instrument zum Ziel führt. Darum brauchen wir alle miteinander diesen Segen Gottes, den er zurückließ, als er gen Himmel fuhr. Da heißt es im Lukas-Evangelium, und er segnete sie. Wahrhaftig, er ging, seine irdische Präsenz war zu Ende. Aber das, was er vom Himmel her brachte, wirkt weiter bis in unsere heutige Zeit. Der Segen Gottes sind die unbegrenzten Zuflüsse des Vaters in seine Welt hinein. Und jeder, der sich diesem Zufluss öffnet, wird nicht nur in großer Gewissheit und Freude leben können, sondern auch im Segen für andere da sein dürfen. Was ist das eine Perspektive? Und nun spreche ich nicht nur für junge Leute, sondern auch für uns Alten. Ich glaube, dass dieser Segen nie aufhört, sondern Gott wird dich auch gebrauchen, wenn du zu Hause bist und deine Beine dich nicht mehr tragen können. Er wird dich segnen und für andere zum Segen setzen. Das ist der Reichtum, der immer quillt, immer quillt. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, die letztlich auf ihn bauen und im Geist Gottes ihre neuen Fundamente gefunden haben. Nämlich, er sagt es, euch schicke ich jetzt in diese Welt hinein, unter dem Segen Gottes, unter dem Schirm Gottes, aber voll in der Kraft meines Sohnes Jesu Christi. Und darum werden wir als Christen nie Rentner. Seien Sie getrost, nie Rentner. Wir drehen auch nie die Däumchen, weil es nichts mehr zu tun gibt, sondern wo immer wir nahe bei Gott sind und mit ihm leben, stehen neue Aufträge oder manchmal auch die alten, aber die neu zu tun sind, in unserem Herzen auf und sagen, nun geh, ich will dich gebrauchen, ich will dich zum Segen setzen, wie beim Abraham. Meine Freunde, was haben wir es gut, die wir aus dem Reichtum unseres Gottes leben. Dieser Reichtum ist in erster Linie natürlich geistlicher Natur, nicht irdischer. Gott hat mir nicht versprochen, dass er alle 2 Jahre 9 Ferrari in meine Garage stellt. Aber er hat versprochen, du, ich will bei dir sein und ich will dich stark machen und du sollst mein Bote sein und ich will mit dir das Reich Gottes bauen. Und das gilt für uns alle, ob jung oder alt, alle auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben einen großartigen Gott, meine Freunde. Wie ist Gott? Das war die Ausgangsfrage. Gott ist gut, überwältigend gut. Amen.